NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Neuer Streit in der Koalition. Union und FDP sind sich bei der Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer nicht einig. Neustart mit Westerwelle. Die FDP auf der Suche nach dem richtigen Kurs. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Griechenland am Abgrund. Es zeichnet sich ab, dass das Land seine Sparziele wohl nicht einhalten kann. Außerdem berichten wir über die Lage in Libyen und in Syrien. Und am Ende unserer Sendung schauen wir auf die Ergebnisse der Leichtathletik-WM in Daegu. Es ist die Woche der Klausurtagungen. Heute traf sich auch die Unionsfraktion in Berlin, um ihren Kurs abzustimmen. Zum einen ging es um die Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestags bei der Ausgestaltung des Euro-Rettungsschirms. Zum zweiten um die Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer. Beides sind heikle Themen, denn die schwarz-gelbe Koalition hat Mühe, ihre eigenen Abgeordneten auf Kurs zu bringen, wenn der Bundestag Ende September den Rettungsschirm absegnen soll. Nun deutet sich auch noch ein möglicher Koalitionsstreit an. Aus Berlin berichtet Dietmar Riemer.
Aus der Unionsfraktion kamen heute widersprüchliche Meldungen über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Wie Teilnehmer aus der Fraktionsklausur berichteten, habe Finanzminister Schäuble dort während der Diskussion geäußert, er sehe eine realistische Chance für die Einführung der Finanztransaktionssteuer zunächst nur innerhalb der Eurozone. Fraktionschef Kauder hingegen erklärte:
Wir sind in der Fraktion einig, dass wir diese Finanztransaktionssteuer im Europa der 27 wollen. Da legt auch der Finanzminister noch mal großen Wert darauf, dass dies unsere Position ist.
Noch vor wenigen Tagen hatte sich Schäuble im ARD-Fernsehen während einer Diskussion zum Thema Finanztransaktionssteuer so geäußert:
Ich bin striktissime dafür, dass wir in Europa vorangehen und nicht warten, bis überall in den Antillen es entsprechend geregelt ist. Und in bestimmten Fragen bin ich auch dafür, dass wir notfalls in der Eurozone vorangehen.
Damit setzt sich Schäuble zum Ärger der FDP von der Koalitionslinie ab. Die Liberalen bestehen nämlich darauf, dass diese Steuer nur dann in Deutschland eingeführt wird, wenn alle 27 EU-Staaten mitmachen, um einen Wettbewerbsnachteil der Bundesrepublik zu verhindern. SPD-Fraktionschef Steinmeier von der Opposition sieht deshalb nun einen neuen Koalitionsstreit heraufziehen und warf Finanzminister Schäuble Unzuverlässigkeit vor.
Gestern im Kanzleramt hat uns Herr Schäuble noch einmal zugesagt, er werde das Projekt Finanzmarkttransaktionssteuer weiterverfolgen, und seit heute Morgen widerspricht die FDP öffentlich von den Ankündigungen, die in der vergangenen Woche und gestern noch einmal neu gemacht worden sind, wird offensichtlich nichts.
Soweit es die künftigen Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundestages bei Hilfsmaßnahmen im Rahmen des Euro-Rettungsschirms betrifft, wollten die Unionsabgeordneten sich heute noch nicht festlegen, sondern auf ein zu diesem Thema kommendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 7. September warten und dann anschließend auch den Oppositionsparteien Vorschläge für das künftige parlamentarische Verfahren machen. Von Seiten der Bundesregierung stellte die Kanzlerin klar, sie sähe keine Probleme bei mehr Mitwirkungsrechten des Parlaments. Deshalb wird es wohl ein Mittelweg werden aus Bundestagsbeteiligung und Regierungskontrolle. Dem Chef der Unionsfraktion Kauder war es im Übrigen heute noch wichtig, öffentlich festzuhalten, dass möglicherweise abweichende Stimmen aus Reihen der Unionsabgeordneten bei der Schlussabstimmung über den Euro-Rettungsschirm keine disziplinarischen Maßnahmen zur Folge haben werden.
Dietmar Riemer über die Klausur von CDU und CSU. Nach tagelangen quälenden Debatten um die Zukunft von Bundesaußenminister Westerwelle versucht die FDP jetzt wieder zur Sacharbeit zurückzukehren und den Eindruck einer zerrissenen Partei zu überwinden. So ganz gelingt ihr das nicht, obwohl es heute am letzten Tag der Fraktionsklausur tatsächlich um all das ging, was Fraktionschef Brüderle als Brot- und Butterthemen bezeichnet. Von der steuerlichen Entlastung der Bürger bis zum Euro-Rettungsschirm. Vom Abschluss der dreitägigen Klausurtagung bei Bergisch Gladbach meldet sich Peter Mücke.
Der Mann, über den in den vergangenen Tagen am meisten geredet wurde, verließ Schloss Beensberg vorzeitig. Guido Westerwelle eilte am Vormittag nach Paris. Internationale Libyen-Konferenz, da ist der Außenminister gefordert. Dabei hatte es zwischendurch so ausgesehen, als wäre Westerwelle nach dieser Fraktionsklausur gar nicht mehr im Amt.
Ich glaube, Sie spielen auf eine Debatte an, die weiß Gott abgeschlossen ist.
Auch heute kein offizielles Wort von Westerwelle zu den Spekulationen über seine Zukunft. Wollte er nun auf Schloss Beensberg die Vertrauensfrage stellen oder sollte er von der Parteiführung in eine Falle gelockt und entmachtet werden? Intern hatte Westerwelle klargemacht, er werde um den letzten Job, den er noch hat, kämpfen.
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich sehr froh darüber bin, wie auf dieser Klausur auch sehr konstruktiv beraten worden ist. Vor allen Dingen finde ich es gut, dass sehr intensiv über die Zukunft Europas gesprochen worden ist. Und die Ergebnisse dazu wird Ihnen natürlich auch unser Fraktionsvorsitzender Rainer Bödele dann erläutern.
Westerwelle hat die Hackordnung akzeptiert, akzeptieren müssen. Schon zu Beginn der Klausur hatte Parteichef Rösler klargestellt, er gebe die Richtung in der Außenpolitik vor, der Minister hat zu folgen. Kein Widerspruch von Westerwelle und auch Fraktionschef Brüderle sagte heute zum Abschluss der Klausur:
Wir haben gemeinsam die Personaldiskussion beendet. Der Bundesvorsitzende hat es für uns erklärt und damit ist diese Frage für uns abgehakt.
Das sehen viele Abgeordnete allerdings nicht so. Das Thema Westerwelle vertagt, nicht abgehakt. Dafür spricht auch eine nicht gerade wertschätzende Interviewäußerung von Parteichef Rösler. Westerwelle habe positives Potenzial, sagte er dem Spiegel. Fraktionschef Brüderle dagegen verordnete den Seinen heute erneut Geschlossenheit.
Dass man in einer komplizierten Zeit doch unterschiedliche Empfindungen, Einschätzungen hat, ist normal. Und wir sind auch in einer schwierigen Phase unserer Partei gefordert, durch Geradlinigkeit, Geschlossenheit und durch sachliche Kernarbeit uns neues Vertrauen wieder zu erschließen.
Brüderle will das mit Brot- und Butter-Themen, wie er sie selber nennt. Ein klarer Kurs bei der Euro-Rettung, eine Absage an eine europäische Wirtschaftsregierung und der Parlamentsvorbehalt bei Euro-Entscheidungen sind die Kernpunkte der sogenannten Beensberger Erklärung, in der auch erneut das heikle Thema Steuersenkung steht.
Ich halte es für klug. Da haben wir auch ein Stück gelernt, dass wir erst solide Grundlagen haben, auf denen wir das entscheiden können. Man soll der Güte der Entwicklung keine zu engen Grenzen setzen. Ich werde aber keine Zahlen nennen.
Wenn Steuersenkungen dann im Bundesrat gestoppt werden sollten, will die FDP ran an den Solidaritätszuschlag. Ob die Union da mitmacht, ist fraglich. Und auch in einem anderen Punkt droht neuer Streit in der Koalition, die Finanzmarkttransaktionssteuer.
Wir sind der Auffassung, dass es nicht angeht, sie nur auf die Eurozone zu beschränken. In Europa muss London als großes Kraftzentrum Großbritannien mit einbezogen werden. Sonst gäbe es eine Schieflage, die nicht vertretbar ist für Frankfurt, aber für andere Standorte, die damit verbunden sind.
Immerhin, trotz der Meinungsverschiedenheiten in der Koalition, glaubt Brüderle, dass die Euro-Rettungspakete mit Regierungsmehrheit im Bundestag verabschiedet werden. Und er hofft, dass es in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode generell besser läuft als in der ersten.
Geht es nun also wieder aufwärts mit den Liberalen oder stecken sie noch immer tief im Schlamassel? Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages von Kerstin Lohse.
Der Geist von Beensberg, was immer Fraktionschef Brüderle darunter versteht, der Geist von Beensberg heißt auch, alles bleibt offen. Auf ihrer Herbstklausur in Bergisch Gladbach blieb die FDP-Fraktion viele Antworten schuldig. Was will der vermeintlich neue, starke Mann in der FDP? Wie lange darf Guido Westerwelle noch die deutschen Interessen im Ausland vertreten? Vor allem aber, mit welchen Themen will die FDP künftig punkten? Aus Beensberg gab es hierzu keine Auskunft. Zu groß war offensichtlich der Schock, den die Personaldebatte um Westerwelle in den eigenen Reihen hinterlassen hatte. Zu verwirrend war und bleibt das Verhalten des neuen Vorsitzenden. Zu unklar sind die innerparteilichen Machtverhältnisse. Parteichef Rösler jedenfalls verpasste seine Chance, die Macht zu demonstrieren, die ein Machtwort in der Causa Westerwelle verlangt hätte. Statt zu handeln, bekräftigte er in einem halbherzigen Statement, Westerwelle gehöre auch künftig noch zur liberalen Regierungsmannschaft. Im nächsten Satz dann aber machte er aller Welt klar, der FDP-Außenminister darf fortan nur noch Außenpolitik von Röslers Gnaden machen. Eine deutlichere Entmachtung ist kaum vorstellbar, eine größere Selbstentlarvung allerdings auch. Was will Rösler? Schon legt er nach und bescheinigt dem Außenminister positives Potenzial. Lauter könnte die Säge an Westerwelles Stuhl kaum sein, schäbiger das Auftreten des Mannes, der in der FDP alles anders und vor allem menschlicher machen wollte, allerdings auch nicht. Fraktionschef Rainer Brüderle dagegen nutzte auf Schloss Beensberg seine Chance. Ihm gelang es, die Reihen der Abgeordneten zu schließen. Er sorgte für gute Stimmung und das dringend notwendige Gefühl, wir schaffen wieder was. Und wenn es am Ende auch nur eine Erklärung ist, in der die Liberalen ihre immer gleichen Forderungen zusammenfassen, dieses Mal unter der Überschrift zweite Halbzeit. Bürger entlasten, Fachkräfte sichern, die Spielregeln in Europa stärken, dem Parlament mehr Rechte bei der Euro-Rettung zubilligen. Alles schön und gut. Was fehlt, ist ein Thema, das die FDP aus ihrem Umfragetief befreien könnte. Halten wir also fest, zwei Männer buhlen um die Vorherrschaft in der FDP, ja behaupten von sich, das neue Kraftzentrum der Partei zu sein. Ideen aber haben weder der alte Brüderle noch der junge Rösler. Wen wundert es da, dass auch weiterhin nur ein Thema die Schlagzeilen dominiert, der angeschossene Minister im Außenamt nämlich, den die Liberalen auch nach Beensberg noch mit sich herumschleppen. Aus Angst, den Blick auf sich selbst freizugeben.
Der Kommentar im Echo des Tages von Kerstin Lohse. Während in Deutschland die Parteien im Parlament mit der Regierung darüber streiten, wie groß ihre Mitspracherechte bei der Ausgestaltung des Euro-Rettungsschirms sein werden, deutet sich in Griechenland an, dass das Land seine Sparziele möglicherweise verfehlt und dass das Haushaltsdefizit deutlich höher ausfallen könnte als angestrebt. Ob es so kommt, darüber ist ein heftiger Streit ausgebrochen zwischen dem Finanzminister und dem Haushaltsausschuss des griechischen Parlaments. Einzelheiten von Reinhard Baumgarten.
Das Haushaltsdefizit droht in diesem Jahr auf 8,8% des Bruttoinlandsprodukts zu klettern. Angestrebt waren 7,5%. Die neueste Hiobsbotschaft stammt aus der Feder des für den Haushalt zuständigen Parlamentarischen Ausschusses in Athen. Diesem wirft Griechenlands Finanzminister nun Unfähigkeit vor. Die Prognosen seiner Parlamentskollegen sind für Evangelos Venizelos extrem unbequem, weil derzeit eine Abordnung der sogenannten Troika in Athen die Bücher prüft. EU, IWF und die Europäische Zentralbank wollen wissen, ob Griechenland die gesteckten Ziele des Spar- und Stabilitätsprogramms eingehalten hat. Einiges spricht dagegen. Letzte Woche erst hat das griechische Finanzministerium wissen lassen, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rund 2 Milliarden Euro weniger eingenommen und 2,7 Milliarden Euro mehr ausgegeben wurden. Die Krise schwelt weiter und droht in den kommenden Wochen voll zu entbrennen. Seit heute gilt landesweit ein neuer Steuersatz für Bars, Cafés, Tavernen und Restaurants. Statt 13 müssen Wirte jetzt 23% Steuern an den Fiskus abführen. Die Preise werden steigen, sagt Tavernenbesitzer Antonis Skiathas. Wir zahlen 10% mehr für alles, was wir einkaufen. Wie sollen wir die Steuer ausgleichen? Wir können einen Anstieg von 10% nicht verkraften. Sollen die Rettungsmaßnahmen von EU, IWF und EZB verfangen, dann muss die griechische Wirtschaft brummen. Das tut sie nicht. Im Gegenteil, sie schrumpft. Die Wirtschaftsleistung wird voraussichtlich in diesem Jahr um 5 bis 5,5% zurückgehen. Schuld daran, meint Antonis Skiathas, sei auch die falsche Steuerpolitik. Wie viel mehr können Sie einnehmen? Wenn die Steuer uns retten würde, dann bitteschön. Das Geschäft läuft deswegen jetzt schon schlecht und in der kommenden Wintersaison wird sogar noch dramatischer. Weitere Ausfälle bei den Einnahmen würden die Arithmetik für die Rettungsschirme gehörig durcheinander bringen. Fest einkalkuliert in die Rechnung von Finanzminister Venizelos sind höhere Erträge aus Verbrauchssteuern. Möglicherweise hat Venizelos aber die Rechnung ohne die Wirte und deren Gäste gemacht. Am Ende kommen wir nicht mehr. Am Ende geben wir einfach auf und gehen gar nicht mehr aus, sagt dieser Tavernenbesucher. Angeblich denkt Finanzminister Venizelos über Steuersenkungen nach, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Im Gastronomiegewerbe hat er die Steuern gerade erst kräftig angehoben.
Eine Woche nach dem Fall von Tripolis gehen den libyschen Rebellen immer mehr Funktionäre des alten Gaddafi-Regimes ins Netz. Heute wurde der Außenminister des Landes festgesetzt. Von Gaddafi selbst fehlt immer noch jede Spur. Das syrische Fernsehen allerdings zitierte ihn heute aus einer schriftlichen Erklärung, in der Gaddafi seine Anhänger zum Kampf aufruft. Darin heißt es wörtlich: Wir werden nicht aufgeben, wir sind keine Frauen, wir werden weiterkämpfen. In der libyschen Hauptstadt Tripolis leiden währenddessen viele Menschen Not. Es fehlt an Lebensmitteln und Wasser. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung, wie unser Korrespondent Peter Steffe berichtet.
Die medizinische Versorgung im Großraum Tripolis hat sich in den vergangenen Tagen offenbar deutlich verbessert. Noch immer werden Verwundete aus den Kampfgebieten eingeliefert. Sie können jetzt aber effizienter behandelt werden. Ärzteteams aus aller Welt unterstützen ihre libyschen Kollegen, erzählt Suad Massoudi vom Internationalen Roten Kreuz. Es wurden vor 5 Tagen Spezialisten eingeflogen, sagt sie, die sich mit Kriegsverletzungen auskennen. Die Verwundungen, mit denen die Verletzten eingeliefert werden, konnten von den hiesigen Ärzten nicht behandelt werden, da sie darin unerfahren sind. Daher haben wir uns entschlossen, 2 Ärzteteams nach Libyen reinzuholen. Die Mediziner wurden auf verschiedene Krankenhäuser in der Stadt verteilt. Eines befindet sich im Süden. Unsere Leute arbeiten beispielsweise im Biach-Krankenhaus. Das liegt auf dem Weg zum Flughafen. Dort gab es ja vergangene Woche heftige Kämpfe. Die Verwundeten werden dort medizinisch jetzt gut versorgt. Neben den Ärzteteams hat das Internationale Rote Kreuz inzwischen auch medizinisches Gerät und Verbandsmaterial ins Land gebracht. Dinge, die dringend benötigt wurden. Einige Krankenhäuser hatten beispielsweise keinen Sauerstoff. Das war ein großes Problem. Und externe Fixateure haben auch gefehlt. Das alles kam mit unseren Medizinern ins Land. Das ist natürlich eine große Unterstützung für die Ärzte und die Krankenhäuser hier. Im Zentralkrankenhaus von Tripolis treffe ich Anna Maria Ticherino von Ärzte ohne Grenzen. Sie arbeitet als Psychologin. Die Medizinerin macht Traumabehandlung, in erster Linie für das medizinische Personal des 1500-Betten-Hospitals. Ursprünglich wollten wir hier auch Notfallmediziner einsetzen, aber wir haben festgestellt, dass die Ärzte hier mehr oder weniger alles im Griff haben. Daher kümmere ich mich um die seelische Komponente der Kollegen. Sie haben ja fürchterliche Erlebnisse hinter sich, die während der Kämpfe urplötzlich aufgetreten sind. Ich versuche, sie zu unterstützen, damit sie diese Traumata verarbeiten können. Die chaotischen Zustände in den Krankenhäusern, die während der Kämpfe um Tripolis entstanden waren, scheinen im Griff zu sein. Das medizinische Personal, sagt die Ärztin aus Honduras, das aus Furcht, getötet zu werden, nicht mehr zum Dienst erschienen war, arbeitet wieder. In der ersten Phase des Aufstandes in Tripolis kam es zu schlimmen Zuständen. Die Kollegen organisieren sich und versuchen, jegliche Hilfe zu bekommen, die sie brauchen. Außerdem werden sie von zahlreichen Organisationen unterstützt.
Trotzdem wird an vielen Orten in Libyen immer noch gekämpft. Und während dort noch gekämpft wird, treffen sich in Paris die Staaten des Westens mit dem Übergangsrat der Rebellen, um über den Wiederaufbau des Landes zu beraten. Zunächst geht es um die Notversorgung der Bevölkerung und danach um den Aufbau demokratischer Strukturen. Aus Paris berichtet Kerstin Gallmeier.
Vor mehr als 5 Monaten wurden in Paris die Weichen für den Libyen-Einsatz gestellt. Jetzt soll auch hier über den Neuanfang des Landes beraten werden. Auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy und des britischen Premiers David Cameron sind Vertreter aus rund 60 Ländern und internationalen Organisationen zusammengekommen, darunter UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, US-Außenministerin Hillary Clinton und auch Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin hat in Sachen Libyen einiges wieder gut zu machen, denn die deutsche Enthaltung beim NATO-Einsatz hatte ihr international Kritik eingebracht. Im Vorfeld der Konferenz versprach sie bereits großzügige Hilfen für Libyen, vor allem in technischen Fragen und beim Aufbau demokratischer Strukturen. Die Vertreter des Übergangsrats der Rebellen sollen nun erklären, welche Hilfen sie am dringendsten benötigen, um das vom Krieg zerstörte Land wieder aufzubauen. Grundsätzlich wird es auf dem Treffen aber nicht um finanzielle Zusagen für Libyen gehen. Vielmehr hatten sich schon in den vergangenen Tagen Länder wie Frankreich, Großbritannien und auch Deutschland darum bemüht, eingefrorene Gelder des Gaddafi-Clans wieder freigeben zu können. Die alliierten Staaten wollen sich heute aber auch selbst ein wenig für den Sieg über das Gaddafi-Regime feiern. Und das an einem historisch denkwürdigen Tag. Denn vor genau 42 Jahren hatte Gaddafi durch einen Putsch die Macht in Libyen übernommen.
Innenpolitisch hat der stolze Gastgeber dieser Konferenz in Paris, Nicolas Sarkozy, allerdings keinen Grund zum Feiern. Denn gut 8 Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich sind erneut Parteispendenvorwürfe gegen ihn laut geworden. Er soll im Jahr 2007 illegal Bargeld entgegengenommen haben von der Milliardärin Liliane Bettencourt. Ein Vorwurf, der nicht ganz neu ist. Doch durch ein Enthüllungsbuch von 2 Zeitungsjournalisten wird der Verdacht erhärtet. Ein Politkrimi, der die Nation bewegt, aus Paris berichtet Daniela Junghans.
Sarko hat mich getötet, lautet der Titel des Buches, das hohe Wellen in Frankreich schlägt. Die beiden Autoren, Journalisten bei der renommierten Tageszeitung Le Monde, haben eine Vielzahl von Anschuldigungen gegen den französischen Präsidenten zusammengetragen. Das Buch erzählt von Politikern, Juristen und Journalisten, die Sarkozy auf die eine oder andere Weise im Weg standen und ihn für ihr Karriereende oder zumindest einen heftigen Bruch in ihrer Laufbahn verantwortlich machen. Nun kommen neue Vorwürfe hinzu. Gérard Davé, einer der beiden Buchautoren, spricht von einem illegalen Vorgehen des Geheimdienstes ihm gegenüber. Dieser habe sich seine Telefonrechnungen besorgt, um die Quellen für journalistische Berichte herauszufinden. Das waren Telefonlisten, aus denen hervorging, welche Nummern ich angerufen habe, wie lange die Gespräche dauerten und wo ich mich zu diesem Zeitpunkt befand. Mit diesen Daten kann man einiges anfangen. Davé hatte nach eigener Aussage damals zum Thema Bettencourt recherchiert. Unter anderem ging es auch um die Frage, ob die schwerreiche L'Oréal-Erbin Umschläge mit Bargeldspenden an Nicolas Sarkozy übergeben hatte. Alles halb so wild ist hingegen die Botschaft von Frankreichs Innenminister Claude Guéant. Zwar habe der Geheimdienst in der Tat die Unterlagen des Journalisten eingesehen, aber in welchem Rahmen war das denn? Es ging darum, herauszufinden, wer interne Unterlagen, Ermittlungsergebnisse aus der Justizverwaltung nach draußen weitergegeben hat. Das war eine skandalöse Angelegenheit. Es ging also darum, den Autor eines schwerwiegenden Verwaltungsproblems zu finden. Ansonsten, die Zeitung Le Monde hat Anzeige erstattet, die Justiz wird also sagen, ob das Vorgehen jetzt normal war oder nicht. Und auch im Fall der möglichen illegalen Geldspenden gab es heute eine überraschende Wende. Eine erst gestern aufgetauchte angebliche Zeugin einer Geldübergabe an Sarkozy dementierte das entsprechende Buchkapitel. Sie habe nie gesehen, dass Sarkozy Geld von den Bettencourts bekommen hätte und hätte über so etwas auch nie mit jemandem gesprochen. Gleichzeitig betonte die Frau aber, sie habe im Zusammenhang mit ihren Aussagen im Fall Bettencourt Morddrohungen erhalten. Entsprechend nachvollziehbar findet Fabrice Lhomme, der Co-Autor des Buches, ihr jetziges Dementi. Diese neue Aussage bestätigt das, was wir in unserem Buch über viele Seiten lang erzählen, mit vielen Beispielen auch außerhalb der Bettencourt-Affäre. Es gibt ein Klima der Angst und des Schreckens, das in diesem Land vorherrscht. Und zwar immer dann, wenn man Dinge weiß, die Teile der Regierung stören könnten. Und besonders den Präsidenten der Republik.
Sarkozy unter Druck, Daniela Junghans berichtete aus Paris. Wie viele Menschen in Syrien seit Beginn des Aufstands getötet wurden, kann bisher niemand genau sagen. Menschenrechtler gehen jedoch von mehr als 2200 Toten aus. Tausende von Menschen werden von ihren Angehörigen vermisst und das Regime geht weiter mit aller Brutalität gegen friedliche Demonstranten vor. Nun hat sich offenbar erstmals ein hochrangiger Vertreter des Regimes von der Gewalt distanziert. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Ulrich Leithold.
Von neuer Qualität ist ein Video, das heute auftaucht. Es kann als erste Auflösung im bislang stabilen syrischen Staatsapparat verstanden werden. Vorausgesetzt, es ist echt. Der Chefankläger der Provinz Hama gibt dazu Protokoll, er trete aus Protest über grausame Praktiken der Regierung gegen friedliche Demonstranten zurück. Der Generalstaatsanwalt spricht von Mord an Gefangenen, Toten in Massengräbern, umgebracht von Sicherheitskräften oder nach Folter beim Geheimdienst. Es wäre die erste Distanzierung eines hohen Staatsbeamten vom Regime. Das reagiert gereizt. Alles Lüge, empört sich die staatliche Nachrichtenagentur. Der Staatsanwalt sei auf dem Weg zur Arbeit von Terroristen entführt worden. Die hätten ihn zur Falschaussage gezwungen und die ins Internet gestellt. Hama gilt als Hochburg des Widerstands. Bewaffnete Einheiten hatten die Stadt belagert, beschossen und zahllose Menschen verhaftet. Die Bürger von Hama lassen sich nicht einschüchtern. Trotz fast 500 toter Zivilisten in Syrien allein im Fastenmonat lässt ihr Widerstand gegen die Staatsmacht nicht nach.
Die Schauspielerin Rosel Zech ist tot. Sie starb gestern Abend mit 69 Jahren in Berlin an Knochenkrebs. Sie gehörte zu den Großen im deutschen Film. Sie war eine ausdrucksstarke und wandlungsfähige Schauspielerin. Millionen von Zuschauern kannten sie als Mutter Oberin in der Fernsehserie Um Himmels Willen. Annette Morzinek erinnert an Rosel Zech.
Rosel Zech war keine Frau für Popcornfilme. Eine Künstlerin, für die das Leben, ihr Beruf, ihre Rollen immer auch eine Reise war. Vor allem zu sich selbst.
Früher dachte ich immer, ja und ich, wo bleibe ich, 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 ich? Jetzt muss ich mich mit all meiner Erfahrung ins Team begeben. Ich kann zum Beispiel nicht gegen meinen Partner spielen. Ich mag es nicht gerne, wenn Schauspieler schwächer sind als ich. Das ist nicht schön zu spielen einfach. Es muss zusammen harmonieren.
Für Peter Zadek, mit dem sie 5 Jahre am Bochumer Schauspielhaus gearbeitet hat, war sie eine Schauspielerin, die sich völlig auf das Theater konzentrierte, das Leben zuweilen außen vor ließ. Es waren sehr außergewöhnliche, sehr erfolgreiche Jahre mit Zadek in Bochum. Ibsens Hedda Gabler, am Ende ein Geniestreich. Publikum und Kritik waren hingerissen. 1977 erhielt sie deshalb die Auszeichnung Schauspielerin des Jahres. Sie hatte immer nur diesen einen Wunsch, zu spielen, Schauspielerin zu sein, sich auszudrücken, das echte Leben einzutauschen gegen das der Helden auf der Leinwand.
Der Reiz ist immer wieder die Schönheit oder die Perfektion einer Vorstellung oder eines Drehtages oder überhaupt eines Tages hinbekommen zu wollen, dass man aufsteht morgens und sagt, irgendetwas Gutes muss dir heute gelingen.
Mit 16 verließ sie ihren Heimatort an der Weser und besuchte für kurze Zeit das Max-Reinhardt-Seminar in Berlin, nahm privaten Schauspielunterricht. Es folgten sehr harte Jahre, Zeiten, in denen sie spielte, um zu spielen, aber vor allem auch, um zu überleben. Im Laufe der Jahre arbeitete sie mit den ganz Großen, Neuenfels, Stein, Zadek, Bondi, Savary. Dann die Begegnung mit Rainer Werner Fassbinder.
Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt und ich behaupte sogar vielleicht, das ist das einzige Genie, dem ich begegnet bin.
Als er 1982 starb, sei sie heimatlos geworden, sagte sie. Nur 2 Filme drehte sie mit ihm, Lola und Die Sehnsucht der Veronika Voss. 1982 ausgezeichnet mit dem Goldenen Bären. Don't forget us, nach dem Tod Fassbinders habe sie noch einmal ganz neu angefangen, wieder neu lernen müssen. Mit weniger bekannten Regisseuren arbeiten. Sie spielte Theater, drehte zahlreiche Fernsehfilme. Die indische Ärztin, die Bettinis, hatte Auftritte im Tatort bei Derrick. Wenige Kinofilme. Darunter Salmonberry's mit Percy Adlon, für den sie 1992 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Hauptrollen waren am Ende selten geworden. Ältere Frauen, kritisierte Rosel Zech, scheinen die Fantasie der Drehbuchautoren nicht mehr zu beflügeln. Sie stand für große Schauspielkunst und deshalb gelang es ihr auch, als Mutter Oberin die erfolgreiche ARD-Serie Um Himmels Willen zu veredeln.
Etwa 20 Kilometer von hier haben wir eine Niederlassung, ein Kloster.
Nach Kaltental? Bitte nicht.
Auch das war Rosel Zech, geistreich, voller Vitalität und sehr diszipliniert.
Ein Nachruf von Annette Marzinek. Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Da gibt es heute wenig Anlass zum Jubel. Weltmeisterschaftsgold gab es heute für die Sportfans nur beim Rudern. In Bled in Slowenien gewannen der Männerachter und der Frauendoppelvierer ihre Finalläufe souverän. Ganz anders hingegen war es in Daegu in Südkorea bei der Leichtathletik-WM. Dort klappte es nicht mit einem Sprung auf Siegertreppchen für die deutschen Athleten. Dirk Walsdorf berichtet.
Unterm Strich steht nach dem Tag in Daegu erstmal eine Null, denn der DLV ging, was Edelmetall angeht, komplett leer aus. Und trotzdem war der Donnerstag für die deutschen Athleten vielleicht eine Ouvertüre zum großen Medaillensammeln am Freitag. Doch der Reihe nach. Der Dresdner Hochspringer Raul Spank war Deutschlands einsamer Finalsolist, aber der Bronzemedaillengewinner von Berlin 2009 hatte in Daegu mit übersprungenen 2,29 Meter keine Chance.
Ja, also so habe ich mir das nie vorgestellt. Ich bin ja angereist, um Bestleistung zu springen. In dem Wettkampf hat gar nichts funktioniert, überhaupt nichts. Keine Ahnung, bin jetzt momentan gerade ein bisschen sprachlos und sehr enttäuscht.
Der neue Hochsprung-Weltmeister ist Jesse Williams. Er überquerte 2,35 Meter und holte eine von 3 Goldmedaillen für die US-Amerikaner an diesem Tag. In den Vorkämpfen gab es aber mehrere starke deutsche Auftritte. Und zwar im Duo, im Trio und einmal gar im Quartett. Duo Nummer 1, die Kugelstoßer Ralf Bartels und vor allem David Stoll. Der 21-Jährige lieferte überraschend die beste Qualifikationsweite und ist auf einmal ein heißer Medaillenkandidat. Duo Nummer 2, Christian Reif und Sebastian Bayer, schrieben aber jetzt schon ein bisschen Geschichte, denn 2 Deutsche im Weitsprungfinale, das gab's zuletzt vor 20 Jahren. Duo Nummer 3, die Speerwerfer Matthias de Sordo und Marc Franz, die ebenfalls souverän den Vorkampf überstanden. Allerdings wurden sie vom Speer-Trio der Frauen noch übertrumpft. Christina Oberkvöll ist jetzt endgültig Goldfavoritin. Ihr Speer flog im ersten Versuch fast 69 Meter weit.
Das finde ich schon ziemlich cool. Ich hoffe, dass ich das Ganze morgen noch mal zeigen kann oder noch ein bisschen was drauflegen kann. Das ist das Ziel und ist natürlich umso schöner, wenn man heute mit einem guten Gefühl hier rausgeht.
Mit Oberkvöll im Finale, Katharina Molitor und Linda Stahl. Bleibt das Quartett, das auf der blauen Laufbahn so harmonisch auftrat, die 4x400-Meter-Staffel der Männer erreichte tatsächlich den Endlauf.
So viel vom Sport und so viel auch für heute im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.